Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zum The Pod Magazin Nummer 104. Diesmal mit Nachrichten zu drei Themenschwerpunkten. Zum einen geht es um den Umgang von Spieleherstellern mit Fanprojekten. Da diese gern mal mit urheberrechtlich geschütztem Material hantieren oder eben dieses imitieren, gibt es da immer wieder Konflikte. Da gibt es heute mal zwei Beispiele. Dann hätten wir Sony. Der PlayStation-Hersteller ist aktuell auf Einkaufstour und wuchs um zwei neue Studios, eines vielen Spielern bekannt und eines sicher nur den wenigsten. Dazu gab es diese Woche auch noch eine wunderbare Tirade eines Indie-Entwicklers gegenüber der Art und Weise, wie Sony den PlayStation Network Store führt. Und zuletzt wurde ein neues Windows-Betriebssystem angekündigt und im Rahmen dieser Ankündigungen gab es einige überraschende Fakten zum neuen Microsoft-Betriebssystem. Viel Spaß mit dieser Sendung! Windows 11 angekündigt. Neue Features, hohe Hardwareanforderungen, Accountpflicht. Am 24. Juni zeigte der Microsoft-Konzern, was er mit der nächsten Version von Windows, Windows 11, so vorhat. Das neue Betriebssystem, das erinnert optisch schon stark an iOS mit der in die Mitte des unteren Bildschirmrands gewanderten Taskleiste und diesem Milchglas-Look für Fenster und UI-Elemente. Es gibt allerlei neue Funktionen, etwa einen Fokus auf Desktop-Widgets, neue Möglichkeiten zur Aufteilung des Bildschirms, verbesserte Touch-Bedienung und einen überarbeiteten Microsoft-Store, zudem später mehr. Ganz neu ist, dass Windows 11 nativ Android-Apps unterstützen wird, auch dazu später mehr. Und dann wird Windows 11 dann außerdem auch neue CPU-Architekturen besser nutzen als sein Vorgänger. Konkret scheinen Prozessoren mit Big-Little-Architektur, also mit einigen schnellen, leistungsstarken CPU-Kernen gepaart mit mehreren schwächeren, energieeffizienten CPU-Kernen, erst mit Windows 11 wirklich so genutzt zu werden, wie von den Chip-Herstellern vorgesehen. Derzeit gibt es aber nur einen einzigen derartigen Chip von Intel auf dem Markt, Codename Lakefield, der auch nur in wenigen Mobil-Devices verbaut ist. Allerdings dürfte Ende des Jahres die neue Intel-Core-Prozessorlinie der 12. Generation mit dem Codenamen Alder Lake eben auf dieses Big-Little-Konzept setzen, was heißt dürfte, wird. Und für Käufer solcher Prozessoren wäre dann also Windows 11 fast schon Pflicht. Auch Gamer, die irgendwann mal Direct Storage nutzen wollen, scheinen nun nicht mehr um Windows 11 herumzukommen. Diese Speicherzugriffstechnologie für besonders rasante Ladezeiten für Benutzer dieser superschnellen NVMe-SSDs, die werkelt bereits in den Xbox Series Modellen von Microsoft und ist lange schon für Windows angekündigt als Bestandteil von DirectX 12 Ultimate, dieser Schnittstellensoftwarepackung. So wie es aussieht, kommt diese Technologie nun aber nicht mehr für Windows 10, sondern nur Windows 11, Voraussetzung hier eine NVMe-SSD sowie eine Grafikkarte, die DirectX 12 Shader Model 6.0 unterstützt. Also die meisten aktuellen Grafikkarten. Was in den letzten Jahren erschienen ist, wird das alles packen. Und es ist auch gut, dass Microsoft die 1 Terabyte Mindestgröße der SSD als Systemvoraussetzung mittlerweile getilgt hat. Das hat mich schon schwer gewundert. Noch dieses Jahr soll dann Direct Storage für PC erscheinen, aber ich würde jetzt mal nicht drauf wetten, dass dieses Feature ein Upgrade-Grund werden wird. Das muss ich erstmal beweisen und überhaupt von Games gut unterstützt werden. Langfristig wird so eine Lösung für schnelle Ladezeiten und schnelle Zugriffe auf NVMe oder eben PCI Express SSDs unumgänglich sein, einfach weil PC-Spiele irgendwo auch den Anschluss zu Konsolenspielen halten müssen. Diesbezüglich liegen die neuen Konsolen halt dramatisch vorn. Möglich, dass wir in ein paar Jahren alle Windows 11 brauchen. Ich bin da sehr gespannt auf die Entwicklung. Aber nachdenken und kommentieren will ich eher erst am Ende dieser Nachricht. Die Frage ist ohnehin, ob ihr überhaupt auf Windows 11 upgraden könnt. Denn die größte Überraschung an Microsofts Ankündigung und darauf folgender Flut an Detailinfos sind die sehr spezifischen Systemvoraussetzungen des Betriebssystems. Generell braucht ihr dazu keine allzu starke Hardware. Ein Dual-Core-Prozessor mit 1 GHz und 64-Bit-Unterstützung braucht's. 32-Bit gibt es mit Windows 11 nicht mehr. 4 GB RAM sind benötigt und eine Festplatte mit 64 GB Fassungsvermögen. Allerdings verlangt Windows 11 einen Prozessor mit TPM 2.0, mit Trusted Platform Module Version 2.0. Das ist ein Sicherheits-Co-Prozessor, der, naja, dafür sorgt, dass ein Betriebssystem so wie vom Hersteller vorgesehen gebootet wird. Das bietet zum einen Schutz gegen Schadsoftware, Malware-Attacken und solche Sachen, zum anderen aber auch Schutz für die Interessen des Herstellers, der mittels dieser Technologie die Möglichkeit hat zu bestimmen, welche Software ein User auf seinem PC installieren kann und welche nicht. Aber das Thema generell ist komplex und es reicht, wenn wir uns hier merken, Windows 11 will eine Hardware mit dem neuesten Trusted Platform Module Sicherheitschip samt gewisser Funktionen wie VBS, da geht es um Virtualisierung, oder Secure Boot, da geht es um einen sicheren Bootvorgang. Und das grenzt das Spektrum an Hardware deutlich ein, auf der Windows 11 funktioniert. funktionieren wird. Konkret nannte Microsoft zur Ankündigung des neuen Betriebssystems, dass man eine Ryzen-CPU der 2000er Generation oder neuer bräuchte oder einen Intel-Core-Prozessor der 8. Generation oder neuer. AMDs Ryzen 2000-Reihe basierend auf der Zen Plus-Architektur, die erschien im April 2018, Intels 8. Generation Core-Prozessoren im Oktober 2017. Das ist nicht schrecklich lange her. Und alles, was älter ist, wird nun nicht mit Windows 11 funktionieren? Kein Ryzen 8-Kerner der ersten Generation, obwohl der locker die Leistung dafür hätte? Dieser Punkt sorgte für ein kollektives Stirnrunzeln in der PC-Hardware-Community und inzwischen ruderte Microsoft auch ein wenig zurück. Man prüfe derzeit, ob man nicht auch Intel-Core-Prozessoren der Generation 7 sowie die erste Generation Ryzen unterstützen könnte. Der Konzern verweist auf seine PC-Health-Checking-App, die einen PC auf seine Kompatibilität überprüft, die aber teils nicht wirklich funktioniert. Bei mir etwa verweigert sie den Dienst und die aktuell eh gerade gar nicht zum Download bereitsteht. Alles in allem scheint es also nicht für jeden Windows 10 PC da draußen eine Upgrade-Möglichkeit zu geben. Wer allerdings Glück hat und einen ausreichend modernen Prozessor in seinem PC oder Notebook verbaut hat, der kann Windows 11 Ende 2021 kaufen oder darauf warten, dass ihm irgendwann nächstes Jahr automatisch ein kostenloses Upgrade angeboten wird. Für Windows 10 User kostet Windows 11 nämlich nichts, nur müssen die sich noch etwas gedulden. Und die müssen sich vielleicht doch irgendwann nochmal so ein Microsoft-Konto besorgen. Ihr wisst schon, das, worum Microsoft immer wieder mal bettelt, wenn man Windows benutzt. Denn zumindest Windows 11 Home wird sich nicht installieren lassen, ohne dass man einen entsprechenden Account bei Microsoft erstellt und sich dann für die Benutzung seines Betriebssystems einloggt. Jawohl, Windows 11 Home hat Online-Zwang. Ohne Internet kann man es nicht nutzen. Für manche Privatanwender sicher kein Problem, für Datenschützer eher alarmierend und für Hardware-Redakteure ein Graus, die ja ständig für ihre Benchmarks neue Systeme aufsetzen. Allerdings ist es wohl mit Windows 11 Pro möglich, das Betriebssystem ohne Online-Account bei Microsoft zu installieren. Da reicht wohl wie gewohnt ein lokaler Account aus. Naja. Ein neues Windows kommt, ein paar neue Problemchen und Nervfaktoren kommen mit, dazu neue Features, neue Limitierungen und neue Spielereien. Wirklich gewichtige Gründe für ein Upgrade scheint Microsoft hier nicht zu bieten, außer vielleicht man kauft sich einen dieser PCs oder Laptops mit Big-Little-Prozessor oder hat Bock auf das neue Interface-Design. Offiziell wird Windows 10 zumindest noch bis Oktober 2025 unterstützt, also mit Patches und Sicherheitsupdates versorgt. Allerdings dürften jetzt neue Features und Funktionen eher bei Windows 11 hinzugefügt werden, da in Zukunft wird es nur noch jährlich einmal ein großes Funktionsupdate geben. Schauen wir mal, wie schnell sich Version 11 also am Ende durchsetzt. Mir scheint, das Betriebssystem dürfte vor allem auf Notebooks und auf 2-in-1-Tablets recht rasch verbreitet werden. Das sind viele der neuen Features und Detailverbesserungen gerade im Bereich der Touchbedienung wirklich willkommen. Aber im Desktop-PC-Bereich nehme ich mal an, dass Windows 10 noch einige Jahre die Nase vorn haben wird. Ich bin gespannt, wann das neue Windows seinen Vorgänger bei der Steam-Software- und Hardware-Statistik überholen wird. Derzeit dominiert da ja Windows 10 mit knapp über 90% der User, gefolgt von Windows 7 mit 5%. Ah ja, zuletzt noch was zum Microsoft Store. Der wird, und Zeit wird es, mit dem Release von Windows 11 gründlich überholt und hat nun auch Android-Apps an Bord, die von Windows 11 nativ unterstützt werden. Naja, ganz nett für alle, die sich keinen Android-Emulator installieren wollen. Kurios ist aber, wie Android-Apps in den Windows Store kommen. Nämlich über den Amazon Android App Store, der in den neuen Windows Store integriert ist. Und das ist halt mal irgendwie sehr eigenwillig. Aber offensichtlich holt Microsoft lieber einen Konkurrenten zum Google Play Store ins Betriebssystem, als entweder den Google Play Store und damit einen harten Konkurrenten zu integrieren oder sich eben selbst die Mühe zu machen, einen eigenen App Store für Android-Apps auf die Beine zu stellen. Die zweite Besonderheit am neuen Store ist, und darüber berichtete ich ganz kurz auch schon vor einigen Folgen, dass Microsoft in seinem Store eben nicht die bislang üblichen 30% Umsatzanteil von Entwicklern verlangen wird, sondern deutlich weniger. Wie viel hängt vom Typ der App an? Für Games gilt, die Entwickler behalten 88% am Umsatz und Microsoft kassiert die restlichen 12%. Für alle anderen Apps gilt ein Verhältnis von 85:15, also ein Hauch schlechter als bei Games, aber mit einem entscheidenden Vorteil. Wenn die Entwickler dieser Apps In-App-Käufe über einen eigenen Bezahldienst anbieten, dann können sie 100% dieser In-App-Purchase-Umsätze behalten, da will Microsoft keinen Cent von sehen. Das gilt aber eben nicht für Games, wo In-App-Käufe in Form von Mikrotransaktionen und Co. halt schon die Macht sind und hier will es sich Microsoft nicht nehmen lassen, ebenfalls zur Kasse zu bitten, aber immerhin mit dem 88-12er-Schnitt bleibt da deutlich mehr bei den Entwicklern hängen als im PSN-Store oder bei Steam. Es scheint also, als hätte Epics Forscher-Wettbewerb mit dem Epic Game Store durchaus für ein wenig Wettbewerb gesorgt. Sorgt. Tirade. Indie-Entwickler beklagt mangelnde Sichtbarkeit im PSN-Store. Wenn wir schon beim Thema Stores sind, dann können wir mal kurz zu Sony und zum PSN-Store für die PlayStation-Konsolen kommen. Dort kaufen Sony-Kunden ihre Digitalversionen von Spielen, ihre DLCs, ihre PS-Plus-Abos. Dort holen sie sich ihre Netflix-App oder ihre Ultimate-Team-Karten für FIFA. Soweit so bekannt. Jede Konsolenplattform hat solch einen Store und auf den ersten Blick sind die einander ja auch recht ähnlich. Doch halt, mein Freund, ganz so ähnlich sind sie nicht, wenn man einer feurigen Twitter-Tirade eines Indie-Entwicklers namens Ian Garner vom Studio Neon Doctrine Glauben schenkt. Der kotzte sich am 30. Juni, sehr öffentlichkeitswirksam und wunderbar formuliert, über den PSN-Store aus, ohne den PSN-Store zu nennen. Und diese Tirade zeigte schön auf, welche Herausforderungen der PSN-Store für Indie-Entwickler darstellt. Die scheinen Sony nämlich nicht so wirklich zu interessieren. Grob übersetzt sagte Ian Garner folgendes, Zitat: Okay, ich bin sauer genug, hier also eine Geschichte über Plattform X und ich werde nicht nennen, was das ist, aber es handelt sich um eine sehr erfolgreiche Konsole. Ohne Game Pass, zwinker, zwinker. Diese Plattform gibt ihren Entwicklern keine Möglichkeit, ihre Spiele zu managen. Um eine Werbefläche zu bekommen, muss man sich ein Bein ausreißen, betteln und flehen und ihr Blog ist lange nicht so gut, wie sie denken. Wenn Plattform X dein Spiel nicht mag, dann gibt es keine Fanfare, kein Feature, keine Gegenliebe. Und du kannst nichts tun, um das zu beheben. Wishlists haben keinen Effekt, also ist dein eigenes Marketing auf Plattform X egal. Alles, was zählt, ist deren Evaluierung. Wie die gehandhabt wird? Keine Ahnung, das verraten sie nicht. Bevor man da ein Spiel rausbringt, muss man erstens das Spiel für Plattform X entwickeln. Zweitens durch einen unglaublich schwierigen Zertifizierungsprozess durchkommen, der sich über 3 Generationen von Backend-Software erstreckt. Drittens einen Plattform X-spezifischen Trailer einreichen. Viertens einen Plattform X-Blog-Eintrag schreiben. Und fünftens diverse Formulare für Social Media ausfüllen. Ah, und für Punkte 3 und 4 muss man einen Account Manager kontaktieren. Als wir fragten, wie man den bekommt, antwortete man uns, bin mir nicht sicher, die werden zugeteilt. Und wie wir nun wissen, gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wem man eigentlich zugeordnet wurde. Ah, und übrigens, man kann keinen Rabatt zum Start eines Spiels anbieten, ohne deren Zustimmung, und die Zustimmung ist sehr begrenzt. Ganz richtig, man kann da nicht die eine Sache machen, die alle anderen Plattformen erlauben. So bekommen Besitzer von Plattform X immer den schlechtesten Deal. Aber keine Sorge, es gibt ja die Möglichkeit zu garantieren, dass man im Store beworben wird. Alles, was man tun muss, ist mindestens 25.000 US-Dollar zu zahlen. Okay, und natürlich darauf folgen 30% von allen Umsätzen. Schnäppchen! Wenn also jetzt dein Spiel auf der Plattform ist, höchstwahrscheinlich ohne jeglichen Support von Plattform X, dann mag man sich denken, ja kein Problem, ich kann ja Rabatte auf Plattform X mit denen auf Steam und anderen Stores synchronisieren. Falsch! Rabattaktionen gibt es nur auf Einladung und die sind sehr begrenzt. Es hat buchstäblich Jahre gedauert, bis wir mal einen unserer Titel im Preis senken konnten. Und ich habe heute auch mit einigen anderen sehr bekannten Entwicklern gesprochen und die hatten dieselbe Erfahrung. Also selbst wenn euer Spiel zum Launch wirklich gut lief und auf anderen Plattformen gedeiht, wird man vielleicht nie zu einem Rabatt eingeladen. Warum? Wer weiß? Zusammengefasst, Plattform X ist super erfolgreich und eine tolle Hardware, aber dessen Backend und der Prozess dahinter kommen direkt aus den Nullerjahren. Ich habe keine Ahnung, wie man auf dieser Plattform erfolgreich sein soll und sie wollen es mir nicht sagen. Sogar wenn ich da erfolgreich bin, könnten sie mich vielleicht doch irgendwie aufs Kreuz legen. Also, für alle Gamer, die das hier lesen, nächstes Mal, wenn ihr sauer seid, dass euer Spiel auf Plattform X niemals im Preis gesenkt wird oder warum ein Spiel, das ihr gerne spielen wollt, gar nicht erst auf Plattform X erscheint, bitte geht und beschwert euch bei Plattform X. Ich gehe jetzt eine Runde mit den Hunden und versuche mich wieder abzuregen. Und bedenkt, ich spreche Englisch, ich komme aus Großbritannien, ich bin in der Lage, die Welt zu bereisen, Messen zu besuchen, Hände zu schütteln und in solchen Situationen Entscheider zu treffen. Wenn mir das schon so geht, bedenkt, wie das für jemanden sein muss, der nicht mein Maß an Privilegien genießt. Zitat Ende. Ah, sehr schön. So eine leidenschaftliche Tirade, die hat schon was. Und sie löste eine Welle der Zustimmung aus Indie-Kreisen aus, sowohl bei Twitter als auch bei den Entwicklerkontakten von Kotaku, wo eine Vielzahl an Entwicklerstimmen gesammelt wurde. Die relativ einstimmig bestätigten, ja, als Indie-Entwickler ist es ein Graus, im PSN ein Spiel zu veröffentlichen. Es ist unübersichtlich, kompliziert, es gibt kaum Feedback oder Analyse-Tools, Sony-Mitarbeiter sind extrem schwer fassbar, teilweise dauert es nicht Wochen, sondern Monate, bis Mails beantwortet werden, Verkaufszahlen sind nur schwer zu entschlüsseln. Das ganze System, so habe man den Eindruck, sei einfach nicht an Indie-Games interessiert. Dazu fehlen viele von anderen Stores längst gebotene Features, besonders die Möglichkeit, selbst über Rabattaktionen zu bestimmen. Und ebenfalls beklagen viele Indie-Entwickler, dass es keine Chance für Spiele gibt, mal irgendwo hervorgehoben zu werden, etwa in Top-Listen oder in gerade erschienen Listen. Sie veröffentlichen ihr Spiel im PSN-Store und es ist direkt unsichtbar, es sei denn, sie zahlen sehr viel Geld. Ich fand diese ganze Sache ja persönlich schon ziemlich spannend. Nachdem ja dieses ganze Digital-Store-Geschäft ohnehin schon einen etwas schlechten Ruf abbekommen hat, seitdem sich Epic sehr öffentlichkeitswirksam mit dem bis dato etablierten 30% Umsatzanteil für den Plattforminhaber angelegt hat. Und nachdem wir auch hier im Podcast schon etwas über das Problem der Discoverability, der Sichtbarkeit und Auffindbarkeit bei Steam sowie über das Steam Backend gelernt haben. Sonys PSN ist im Vergleich ein weitaus geschlosseneres System. Da hatten wir noch keinen Einblick dahinter. Und dort veröffentlichen auch deutlich weniger Entwickler. Dort gibt es auch auf der User-Seite gar nicht so schrecklich viel beim Stöbern zu entdecken. Abseits einiger groß geplanter Rabattaktionen hattest du halt Spiele-DLCs und einige Multimedia-Apps. Also nur die Standards. Der Store funktioniert für das, was er tun muss. Und insbesondere, wenn man schon weiß, was man will. Dass aber offensichtlich hinter den Kulissen die Systeme veraltet, das Ansprechpartner rar, dass die Preisgestaltung durch die Entwickler gar nicht vorgesehen ist und vor allem abseits teurer Store-Werbeflächen keinerlei Mittel existieren, um neue oder erfolgreiche Indie-Spiele hervorzuheben, das zeigt halt auf, dass Sony hier entweder lange gepennt hat oder dass es dem PlayStation-Hersteller nicht wirklich wichtig ist, dass der PSN-Store der Konkurrenz hinterherhängt. Sony ist ja aktuell vor allem durch seinen kuratierten Katalog hochwertiger Exklusivtitel so erfolgreich und als Plattform für große AAA-Spiele. Für die Indies, also die wirklich kleinen, unabhängigen Studios ohne großen Ruf und große Beziehungen, für die scheint der PSN-Store einfach kein gutes Geschäft zu bedeuten. Das kann man vielleicht sogar auch gut finden. So gibt es im PSN-Store dadurch halt auch weniger Indie-Grundrauschen. In Nintendos eShop beispielsweise hat man teils das Gefühl, den Google Play Store aufgemacht zu haben. So viele Mobile-Ports, wie sich da tummeln. Klar, im PSN-Store gibt es auch Indie-Schrott, aber insgesamt halt weniger Indies, zumindest weniger super kleine. Und immerhin, Sony kuratiert auch hier und da und nimmt ab und an auch Indies unter Vertrag, wie etwa Salt and Sacrifice, das während der E3 angekündigt wurde und zunächst nur für PS4 und PS5 erscheinen wird. Aber da wählt Sony halt aus der Crème de la Crème der Indies aus. Das kann sich der Konzern halt leisten. Nun, so viel jedenfalls zum Indie-Entwicklerfrust auf Plattform X. Zwinker, zwinker. Und bleiben wir doch gleich mal bei Sony. Sony kauft Hausmarke und Nixis Software. Am 29. Juni wuchs endlich zusammen, was schon viele Jahre lang zusammengearbeitet hat. Sony kaufte nämlich den finnischen Entwickler Hausmarke auf, der seit vielen Jahren schon Sony-Exklusivspiele produziert hat und jüngst mit Returnal ein allgemein recht hochgelobtes Sci-Fi-Roguelike für die PS5 rausbrachte. Das 1995 gegründete Studio mit derzeit etwa 60 Mitarbeitern hat sich lange Jahre mit Produkten für allerlei Plattformen von Amiga bis PC über Gizmodo bis Xbox und PSP durchgeschlagen, doch in den letzten Jahren blieb Hausmarke fast nur Sony treu und veröffentlichte in der Regel zum Release neuer Plattformen und auch später knackige Arcade-Games, etwa Super Stardust HD für die PS3, Razorgun für die PS4 und diverse andere Arcade-Spiele wie Alienation, Dead Nation, Metafall oder Next Machina. Hausmarke-Spiele haben dabei ein relativ konsistentes Muster. Sie bieten knackige, gut steuerbare Arcade-Action, es wird stets geballert, es gibt oft Bullet-Hell-Elemente und die Finnen haben seit jeher ein Händchen für eine tolle Technik. Flüssige Darstellung, überbordende Effekte, neumodische Technologien, daran erkannte man bislang Hausmarketitel. Die haben ein ähnlich markantes Profil wie das deutsche Vince-Studio Shinnen, die ebenfalls regelmäßig technisch brillante kleine Arcade-Games veröffentlichen, allerdings nur für Nintendo-Plattformen. Hausmarke jedenfalls, nachdem sie viele Jahre lang im Auftrag von Sony Spiele entwickelten, werden nun Teil der Sony First Party Studios. Der Deal soll ein Interview in der GQ mit Hausmarkeleiter Itari Kuittinen und Hermann Huist, Leiter von Sonys PlayStation Studios. Der ist seit bereits 2020 in Arbeit und man werde definitiv den Schuster bei seinen Leisten bleiben lassen, also auch künftig knackige Arcade-Kost aus dem Hause Hausmarke anbieten. Allerdings scheint sich das Studio fürs nächste Projekt höhere Ziele gesteckt zu haben, als einfach nur ein kleines Arcade-Ballerspiel. Ich bin mal gespannt, ob das finnische Studio das Zeug hat, sich aus seiner Comfortzone rauszuentwickeln, aber bereits Returnal zeigte ja, dass die Jungs und Mädels bei Hausmarke durchaus ein Gespür für größere, komplexere Spiele haben. Die zweite Studio-Akquise Sonys verkündete Hermann Huist ganz banal am 1. Juli auf Twitter. Sony habe Nixis Software gekauft, ein Entwicklerstudio aus Utrecht, das sicher nur wenige von euch kennen, da es kein einziges eigenes Spiel entwickelt hat. Nixis macht nämlich Portierungen anderer Spiele. Das erste Mal etwa für die Dreamcast-Konsole. Damals noch als Ein-Mann-Startup auf dem Dachboden des Firmengründers. Heute hat Nixis etwa 20 Mitarbeiter und zuletzt arbeitete man eigentlich ausschließlich für die Square Enix Studios Eidos, IO Interactive und Crystal Dynamics. Und da hat man Konsolen und vor allen Dingen PC-Portierungen entwickelt. Shadow of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Deus Ex Mankind Divided oder das Thief von 2014, glaube ich, oder 13. Diese Spiele wurden etwa von Nixes auf den PC gebracht. Und wie Hammond Huist auf Twitter schreibt, half das Studio auch bei der Entwicklung des PS4-Launch-Titels Killzone Shadowfall mit. Vom Entwicklerstudio Guerilla Games kam das damals und das hat Huist damals noch geleitet. Und dass sich Sony nun einen Portierungsspezialisten an Bord holt, das spricht Bände. Zumal Nixes ein Spezialist für PC-Portierungen ist. Wir hatten jetzt schon Horizon Zero Dawn für PC, Days Gone ebenso und es scheint, als hätte Sony den PC als lohnenswerte Plattform für die Verwertung älterer Exklusivtitel entdeckt. Wieso auch nicht? Da gibt es einen höheren Kundenkreis für die alten Spiele und die machen außerdem neugierig darauf, was an neuen Titeln exklusiv auf den PlayStation-Plattformen zu Hause ist. Ist eigentlich die ideale Werbeplattform. Und die Akquise von Nixes Software, die scheint nun eine gewisse Verpflichtung Sonys gegenüber dem PC zu repräsentieren. Das finde ich ganz schön spannend. Zuletzt gab es da noch Gerüchte und ein vom japanischen PlayStation Twitter-Account gepostetes und rasch wieder gelöschtes Bild, in dem das Studio Bluepoint Games dazu gratulierte, Teil der Sony Studios geworden zu sein. Ist also Bluepoint das nächste Sony Studio? Das klingt eigentlich naheliegend. Haben die doch zuletzt mit Shadow of the Colossus und Demon's Souls zwei hervorragende Remakes klassische PlayStation-Spiele auf die PS4 respektive PS5 gebracht. Und neben Nixes als PC-Port-Studio könnte Sony sicher ein eigenes HD-Remake-Studio gebrauchen. Das eifrig Gutes vom Vortag für die neuen Plattformen aufhübscht. Dass sich das lohnt, das zeigt ja der Erfolg und die Vielzahl aktueller HD-Remakes und Remaster und Bluepoint war bislang ganz vorne in diesem Feld mit dabei. Ja, logisch werden die von Sony gekauft, erst recht, wenn die intern schon das entsprechende Gratulationsbildchen parat hatten, oder? Allerdings hat der Twitter-Auftritt von Bluepoint seitdem seine Info um die Worte völlig unabhängig ergänzt, wie als ob man klarstellen wolle, dass man eben nicht verkauft worden sei. Vielleicht ist der Deal ja in letzter Minute geplatzt oder es ist schlicht und einfach noch nicht vorgesehen, diesen Deal zu kommunizieren und bis dahin spielt Bluepoint die Charade mit. Offizielle Aussagen des Studios oder Sonys zu der Sache gibt es freilich nicht. Es bleibt also abzuwarten, ob das Sony noch ein weiteres Eisen im Feuer hat oder ob es sich hier um einen Deal handelt, der geplatzt ist. Ubisoft entfernt Fanmap aus Far Cry 5, vernichtet jahrelange Arbeit. Am 24. Juni gab es ein böses Erwachen für den YouTuber und Hobbygestalter Crollywood, der arbeitete seit Jahren bereits daran, alle Levels des N64-Klassikers GoldenEye 007 im Map-Editor des Ubisoft-Spiels Far Cry 5 nachzubauen. Es mag vielen von euch gar nicht bewusst sein, aber der Open-World-Shooter bringt einen mächtigen Map-Editor namens Far Cry 5 Arcade mit, der seinen Benutzern erfreulich viele Mittel in die Hand gibt, um damit eigene Shooter-Levels und eigenes Gameplay zu erstellen. Und Crollywood steckte in den letzten 2,5 Jahren über 1400 Stunden in seine detailgetreuen Nachbauten dieser Levels aus dem N64-Spiel, bis Ubisoft sein Werk dann plötzlich aus dem Angebot an Community-Maps von Far Cry 5 löschte. Gegenüber Kotaku, wo erst wenige Wochen zuvor ein Artikel über Crollywoods Arbeit viel Aufmerksamkeit auf seine Maps zog, kommentierte Ubisoft den Vorfall mit folgender Begründung. Zitat: Gemäß den Richtlinien in den Nutzungsbedingungen wurden Karten, die in Far Cry 5 Arcade erstellt wurden, aufgrund von Urheberrechtsverletzungen eines Rechteinhabers, die Ubisoft erhalten hat, entfernt und sind derzeit nicht verfügbar. Wir respektieren die Rechte am geistigen Eigentum anderer und erwarten von unseren Nutzern, dass sie dasselbe tun. Diese Angelegenheit liegt derzeit beim Ersteller der Karte und dem Rechteinhaber und wir haben zu diesem Zeitpunkt nichts weiter zu sagen. Zitat Ende. Offensichtlich hat der Erfolg von Crollywoods Arbeit und die damit verbundene mediale Präsenz den Rechteinhaber an GoldenEye 007 auf den Plan gerufen und das dürfte Danjak sein, D-A-N-J-A-Q, eine Holdinggesellschaft, die Lizenzen an allem besitzt, was mit James Bond zu tun hat und auch das Filmstudio MGM oder Metro-Golden-Mayer, das dürfte hier Urheberrechte besitzen. Dazu kommt, dass Amazon auch vor einer Weile angekündigt hat, MGM zu erwerben, was die Sache nicht leichter macht. Im August 2020 etwa stoppten Danjak und MGM bereits gerichtlich ein Fan-Remake von GoldenEye 007, das allerdings mittlerweile wieder als Spies, S-P-I-E-S, getrennt durch Punkte existiert. Ein Geheimagenten-Shooter inspiriert durch 90er-Jahre-Shooter-Klassiker, wie es sich inzwischen selbst beschreibt. Es ist also mal wieder die altbekannte Geschichte von Spieleherstellern, die recht empfindlich auf Fanprojekte reagieren, sobald diese irgendwelche urheberrechtlich geschützten Inhalte aufgreifen. Etwas, das Fans halt gerne tun. Fandom, das ist Enthusiasmus und Leidenschaft und die braucht man, wenn man so ein Projekt durchziehen will. Es verwundert mich also nicht, dass viele Fans zuallererst mal oder Hobbyisten zuallererst mal etwas nachbauen, das sie schon aus anderen Medien kennen. Aber gerade in dem Fall, wo in einem Ubisoft-Titel Inhalte nachgebildet werden, an denen diese James-Bond-Lizenzinhaber die Rechte haben, da verwundert es nicht, dass Ubisoft hier sofort und heftig die Entfernen-Taste drückte, nachdem da auch noch eine Mail von MGM eintrudelte. Dass es eine solche Mail gab und dass die der Grund für die schnelle Löschung war, das schreibt Collywood, übrigens ein Deutscher, in einem Reddit-Kommentar. Aber immerhin gibt es hier ein leicht versöhnliches Ende, ähnlich wie das Remake-Projekt, das nun ohne jegliche Nennung und Bezüge zur Vorlage weiterentwickelt wird, ist nun Collywoods Map-Pack erneut in Far Cry 5 Arcade hochgeladen worden, vom User Graslo00, der von Collywood die Projektdaten und das Okay bekommen hat und der alle Verweise auf GoldenEye 007 aus den Usermaps tilgte. Unter dem Namen Golden Cry findet man sie seitdem in der PC-Version und in der PS4-Fassung sucht man nach dem User Perfect-Dark1982. Da ist also alles wieder zu finden. Die Frage ist natürlich, wie trocken die Tücher sind, in die das Fanprojekt nun gehüllt ist, aber ich denke, MGM und Co. sind eher sensibel bezüglich der Nennung ihrer Markennamen und weniger daran interessiert, es zu ahnden, wenn jemand einen Level aus einem ollen Spiel originalgetreu nachbaut. Solange er halt das böse G-Wort nicht sagt und das JB-Wort erst recht nicht. Das wäre ja was. Eine Anfrage an Collywood für ein Podcastgespräch ist jedenfalls raus und nachfolgend habe ich zur Abwechslung auch noch eine News, in der ein Publisher ein Fanprojekt mal nicht wegklagt oder löscht, sondern umarmt. NES America verpflichtet Fanpatch-Autoren für offizielle englische Versionen. Ah, Nihon Falcom, den Oldschool-JRPG-Entwickler, den kannte ich vor meiner Arbeit bei The Pot eigentlich gar nicht, höchstens mal so im Vorbeifahren. Aber da Jochen ein Faible für die Spiele dieses Traditionsstudios hat, sind mir die Entwickler der ÖS und der Trails-Spiele inzwischen ein Begriff. Und ich weiß auch inzwischen, dass diese Spiele zwar hier und da recht altmodisch wirken, aber sie durchaus ihre Qualitäten haben und ihre Fans. Und denen reicht halt nicht, was Nihon Falcom so an Output im westlichen Markt rausgebracht hat. Das bringt uns zu Geofront. Das ist eine Gruppe von Fanübersetzern und Fans von Nihon Falcom-Spielen. Die sind intern aufgeteilt in zwei Teams und haben den Vorsatz, Übersetzungen für alle japanischen Spiele des Studios mittels einer Mod anzubieten, da wo es geht, und zwar mit einem hohen Anspruch an die Qualität der Texte und ihrer technischen Implementierung. Ihre ersten zwei großen Projekte, The Legend of Heroes Trails from Zero und The Legend of Heroes Trails to Azure, die sogenannte Crossbell-Duologie, ursprünglich in Japan für PSP erschien, in den Jahren 2010 und 2011 und seitdem auf vielen anderen Plattformen, nur eben nicht englisch lokalisiert. Die hat man inzwischen bei Geofront komplett englisch übersetzt mit zwei Lokalisierungsschritten, also einmal die Übersetzung und dann gab es noch einen zweiten Schritt des Feintunings und die waren auf Geofront als Patch-Dateien zum Runterladen veröffentlicht. Die Arbeit ist auch noch gar nicht so lange abgeschlossen. Im März 2020 wurde die Fanübersetzung von Trails from Zero veröffentlicht und ein Lokalisationspatch von Trails to Azure folgte im Mai 2021. Doch beide Downloads sind mittlerweile deaktiviert, aber nicht, weil das Projekt weggeklagt wurde, sondern weil NES America, der US-Publisher der Nihon Falcom Rollenspiele, die Lokalisierungen von Geofront kurzerhand für die offiziellen lokalisierten Versionen der zwei Spiele lizenziert hat. Die Mitglieder von Geofront äußern sich in einem Blogpost begeistert darüber, dass NES sich darauf einlässt, ihr bisheriges Werk als Basis für die englischen Versionen zu nutzen, dass man sich auf ein Fanprojekt einlässt und sogar die Titel der Spiele so belässt, wie von Geofront erdacht. Die Spiele heißen wohl sehr bewusst Trails from Zero und Trails to Azure und sie haben ja bisher noch gar keinen englischen Titel gehabt, weswegen wirklich allein der Titel dieser Spiele das Werk dieser Fanübersetzer ist. Insgesamt scheint das Team wirklich glücklich mit dem Deal zu sein und bittet um Verständnis dafür, dass man den Fanpatch nun nicht mehr zum Download anbieten würde. Ich bekomme hier den Eindruck, dass es ein paar Leute sind, die vor allen Dingen diese Spiele innig lieben und ganz aus dem Häuschen sind, Teil der offiziellen englischen Versionen zu sein. Und ich hoffe, der Deal lohnte sich auch finanziell für die Gruppierung. Lokalisierung ist schließlich ein Bereich der Games-Industrie, wo gerne mal empfindlich wenig Gehalt rumkommt. Andererseits haben die Leute ihre Arbeit ja bereits freiwillig und umsonst geleistet. Da ist eigentlich jedes Geld irgendwie ein nettes Goodie. Und sie wurden nicht weggeklagt. Und das ist doch schon irgendwie echt cool für sie, zur offiziellen Übersetzung geadelt worden zu sein. Das freut mich voll für Geofront. Die zwei Spiele kommen nun als PC, PS4 und Switch-Versionen über NES in den westlichen Handel. 2022 kommt Trails from Zero und im Jahr darauf Trails to Azure. Kommen wir nun zum letzten Teil des Magazins, der traditionellen Aufzählung kommender Release-Termine für PC und Konsole ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Korrektheit, aber ich mag das immer ganz gern, weil mich der ganze Spaß dazu bringt, mir ein genaues Bild des Spiele-Releases der nächsten 14 Tage zu machen. Also folgender Spielspaß erwartet uns bis einschließlich 16. Juli 2021. Puzzles, Stealth und Ratten gibt es in A Plague Tale Innocence. Das 2019 erschienene Action-Adventure kommt nun auch für die neuen Konsolen sowie Switch. Die PS5-Fassung ist im Juli dann auch noch gratis für PS Plus-Abonnenten abholbar. Zum Spiel wurde jüngst ein Nachfolger angekündigt. Es erscheint also nachvollziehbar, warum es nun nochmal auf mehr Plattformen kommt. Im Frankreich des 14. Jahrhunderts erlebt ihr hier die Flucht eines Geschwisterpaars vor fiesen Häschern und einer übernatürlichen Rattenplage. Für ein Projekt eines kleinen französischen Studios ist A Plague Tale Innocence erstaunlich gut gemacht, auch wenn der Story gegen Ende deutlich die Luft ausgeht. Wir haben einen Podcast dazu im Archiv, könnt ihr mal reinhören. Wer sein Leben wegwerfen und ein neues MMORPG beginnen will, der kann das ebenfalls am 6. Juli machen. Da kommt Crowfall raus, ein einst im Jahr 2015 auf Kickstarter angeschobenes Projekt. Das sammelte damals schon stattliche 1,7 Millionen Dollar ein und konnte sich seitdem auch noch auf über 7 Millionen Dollar an Funding steigern. Geleitet wird es vom MMO-Veteranen J. Todd Coleman, bekannt durch Shadowbane und Wizard 101. Ja, ich weiß, ich kenne die auch nicht, aber hey, Crowfall hat jedenfalls einen Fokus auf Spieler versus Spielerkonflikt und bringt Königreich-Management ins Spiel. Optisch und spielerisch, so von den Beta-Gameplay zu urteilen, wirkt das auf mich allerdings recht gewöhnlich. Sieht aus wie ein MMO, hat einen ähnlichen Grafikstil wie WoW oder vielleicht so ein Elder Scrolls Online, also nicht 100% realistisch, Third-Person-Kamera, jede Menge Buttons im Interface, aber ich stecke nun wirklich nicht im Genre drin und will euch hier nur sagen, es erscheint ein neues MMO-Rollenspiel namens Crowfall. Am 8. Juli hätten wir dann Boomerang X für PC, ein Actionspiel in Ego-Ansicht, nur eben ohne Knarren, sondern mit einem, naja, mit einem Messer-Boomerang. Mit dem bekämpft man seltsame Monster und führt allerlei Kunststücke durch, da man das Teil nicht nur zu sich zurücksausen lassen kann, sondern sich selbst auch an die Position des Boomerangs teleportieren lassen kann, samt Aufrechterhaltung von Trägheit und Wurfrichtung. Das könnte ein nettes, kreatives Actionspiel sein. Mit diesem seltsamen Cell-Shading-Look des Spiels mag ich mich auf die Schnelle aber auch noch nicht anfreunden. Am gleichen Tag kommt dann auch Sniper Elite VR fürs PSVR, für Oculus Quest und PC-VR-Headsets raus. Ein Scharfschützenspiel in Virtual Reality mit einer Story-Kampagne im Süditalien des Jahres 1943 mit diesen Röntgen-Killcam-Zeitlupen und halt der klassischen Scharfschützen-Schießbude, für die man diese Serie kennt. Und immerhin von den beiden großen Scharfschützenreihen dieser Welt, also Sniper Elite und Sniper Ghost Warrior, ist Sniper Elite eigentlich bis jetzt immer die etwas bessere gewesen und vielleicht taugt das VR-Spiel ja. Am 9. Juli dann Yst 9 Monstrum Nox. Der neueste Teil der JRPG-Reihe ist bereits im Februar für die PS4 erschienen und bereits 2019 in Japan. Nun folgen noch Portierungen für Switch und PC. Was die Qualität des Rollenspiels angeht, hört euch mal die Wertschätzung mit Jochen dazu an. Der ist eigentlich Fan der Serie, war vom 9. Teil aber leider gar nicht so sehr angetan. Ebenfalls am 9. Juli kommt dann ein neues Monster Hunter Spiel, aber leider nur das Spin-off Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin für Switch und PC. Und es spielt zwar im Monster Hunter Universum, ist aber nicht wirklich ein Monster Hunter. Jugendliche Anime-Hauptcharaktere, Coming-of-Age-Story und viel Drama, Monster als Begleiter und rundenbasierte Kämpfe, ist also eher so ein JRPG. Da muss man schon wissen, worauf man sich einlässt und wer weiß, vielleicht ist es sogar richtig gut. Ich hätte dennoch gern lieber ein neues, großes Monster Hunter. Und nein, das Switch-Spiel gilt nicht. Ich hätte gern etwas wie Monster Hunter World 2. Dann hätten wir noch zwei Titel am 16. Juli. Einmal F1 2021 für PC, Xbox und PlayStation. Das kommt von Codemasters, neuerdings ein Teil von Electronic Arts, aber angeblich immer noch voll unabhängig. Und es dürfte kaum jemanden geben, weder bei EA noch beim Rennspielspezialisten, der aufs jährliche Formel 1 Rennspiel verzichten möchte. Erneut ist das halt die Saison, aktuelle Version mit allen Fahrern, Autos und Strecken. Dazu gibt es auch eine Karriere für zwei Spieler. Es gibt Formel 2 Rennen und, oh Gott, Breaking Point, eine, Zitat, packende neue Story-Erfahrung. Oh Mann, wurde eigentlich jemals eine Rennsport-Simulation durch eine Story-Kampagne besser? Nee, oder? Das einzige Rennspiel mit einer guten Story ist Driver San Francisco und das braucht mal einen Nachfolger, aber ich schweife ab. Zuletzt hätten wir Switch-exklusiv The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Wisst ihr noch, dieses Zelda für die Wii, für das man diesen Wii Motion Plus Sensor brauchte und wo das Gameplay voll auf Motion Controller gesetzt hat? Boah, da gab es doch diese E3 Live-Präsentation, wo der gute alte Onkel Shigeru Miyamoto seine liebe Not hatte, das alles vorzuführen, weil der Bewegungscontroller einfach nicht so funktionierte wie gedacht. Mann, Mann, Mann. Doch statt einfach nur eine Fußnote in der Geschichte der Spielereihe zu sein, gibt es halt nun doch eine HD-Version für die Switch mit 60 Frames pro Sekunde und zwei Steuerungsmöglichkeiten. Entweder so wie ähnlich mit den Switch Joy-Con-Controllern abgetrennt und in der einzelnen Hand gehalten und rumgefuchtelt oder indem der rechte Analogstick die Richtung von links Schwerthieben vorgibt und ähnlichem Zeug. So ist es dann im Handheld-Modus mit der Switch Lite oder diesem Pro-Controller spielbar. Und zack, das war es jetzt schon mit dem Magazin für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit und ein noch viel innigeres Dankeschön dafür, dass ihr unser Projekt so fabelhaft unterstützt. Das ist mega dufte, das fetzt, ich finde das urst, ich feiere das sehr. Ihr könnt mich dann in 2 Wochen wieder hören, wenn die Folge 105 ins Haus steht. Ich bin schon gespannt, was sich bis dahin an Neuigkeiten ergeben wird und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin.